Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe es vorhin schon verraten, es geht heute um das Buch Ruth. Das ist nicht der normale vorgeschlagene Predigttext für die evangelischen Gemeinden, aber wir im Lutherhaus machen dieses Jahr einen Gang komplett durch die Bibel, vom Anfang der Welt, von der Schöpfung bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, wie er im letzten Buch der Bibel beschrieben ist, in der Offenbarung. Ihr könnt den Plan dafür von unserer Homepage www.lutherhaus-jena.de downloaden und man bekommt ihn bei uns auch ausgedruckt. Und bei diesem Gang durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk hatten wir letzten Sonntag das Buch der Richter und sind jetzt bei Ruth angelangt. In unserem Hauskreis machen wir diesen Weg mit und haben auch dieses in diesem Buch gelesen. Es ist ganz kurz. Wer es noch nie gelesen hat, man kann es vielleicht in einer halben Stunde lesen. Es sind in meiner Bibel 3,5 Seiten. Und unsere Hauskreise lesen es und auch viele Menschen persönlich in Vorbereitung immer auf den nächsten Gottesdienst lesen sie den Abschnitt, der dafür vorgesehen ist. Bei uns im Hauskreis ging es dabei ganz fröhlich zu. Und eine Frau sagte letzten Dienstag, ich habe mich so über den Text gefreut, ich habe so eine nette Schwiegermutter, mit der würde ich auch mitgehen, wenn mein Mann sterben würde. Und dann rief jemand, ja, die würde dir auch einen guten neuen Mann aussuchen. Genau, also man merkt daran, auch diese Worte und Geschichten der Bibel haben was mit unserem Leben zu tun. Noch etwas Bemerkenswertes an diesem Buch, Ruth, es ist aus der Richterzeit. Und das Richterbuch, so um 1200 vor Jesu Geburt sind diese Ereignisse passiert, berichtet von Kriegen, von innerer Unruhe, von Götzendienst, von Überfällen. Es sind sehr schlimme Zeiten im Land Israel. Und in diese gruselige Zeit, wo alles drunter und drüber geht und nur ab und zu Gott einen Richter beruft, der für Ordnung und Frieden im Land sorgt, in diese schlimme Zeit hinein, stellt Gott jetzt eine Gegengeschichte, die Geschichte von Ruth. Und in diesem Kontrast wird auch besonders deutlich, was in dieser Geschichte von Ruth alles Gutes enthalten ist. Außerdem hat diese Geschichte so etwas wie einen Zoom-Effekt. Während sonst in der Bibel und auch überhaupt in der Weltgeschichte ja die großen Zusammenhänge beschrieben werden. Es geht um ganze Völker, es geht um die Weltgeschichte. Und auch wenn du ein Geschichtsbuch aufschlägst in der Schule, da geht es dann um Kriege, um Herrscherwechsel, um Dynastien, um Naturkatastrophen, um die ganz großen Dinge. Und etwas Besonderes am Wort Gottes ist, dass es hineinzoomt in die persönliche Geschichte einzelner Menschen. Und darin steckt auch eine Botschaft für jeden von uns, nämlich, dass deine einzelne Lebensgeschichte für Gott wichtig ist und dass er sie gebraucht und in seinen großen Plan hineinstellt, wie das bei Ruth ist, werden wir noch genauer sehen. Das passiert immer wieder, zum Beispiel in der Zeit, als die Apostelgeschichte im Neuen Testament geschrieben wurde. Da passierten weltbewegende Dinge im Römischen Reich. Das Römische Reich führte die Perserkriege, sie waren vom Untergang bedroht. Es gab Revolutionen am Kaiserhof in Rom. Von all dem, was in den großen Geschichtsbüchern steht, steht in der Apostelgeschichte gar nichts drin. Sondern sie nimmt die Perspektive Gottes ein, wo es um das Leben des einzelnen, sozusagen unwichtigen Menschen geht. Vor Gott ist er wichtig. Lydia, die Purpurhändlerin aus Philippi, Cornelius, einen römischen Offizier, diese Geschichten interessieren Gott, wie es mit jedem Einzelnen aussieht, wie er sich im Herzen zu Jesus Christus stellt. Das bewegt den Himmel und das Weltall und nicht, was irgendwelche Kaiser in Rom tun oder in Washington oder in Berlin. Gott hat nicht nur die Makroperspektive, sondern auch die Mikroperspektive. Jesus sagt, jedes Haar auf deinem Kopf ist gezählt. Gott zählt es, jedes Haar auf deinem Kopf. Gott interessiert sich für die Details auch in unserem Leben. Deshalb die Geschichte von Ruth. Und eine letzte Besonderheit in dieser Geschichte, wenn du sie liest, Gott ist jeden Moment präsent. Du spürst es, du merkst es zwischen den Zeilen. Es ist hier nichts Zufall. Gott fügt das, wie das kommt. Aber sehr indirekt, sehr unsichtbar, sehr mittelbar. Das ist so ähnlich wie in unserer Zeit. Die meisten von uns haben ja keine direkte Gottesoffenbarung, dass Gott in einer Vision zu ihnen redet oder massiv durch ein Wunder in ihr Leben eingreift. Aber trotzdem spüren wir, Gott ist da und er reagiert auf unser Gebet. Es ist wie in der Josefsgeschichte im ersten Buch Mose, wo auch nicht von einem direkten Reden Gottes die Rede ist, wo keine äußeren Zeichen und Wunder passieren, kein Eingreifen Gottes in die Geschichte wie beim Auszug aus Ägypten, aber Gottes Wirken und sein Segen sind zu spüren. Und auch durch große Krisen und Nöte hindurch führt er sein Volk zum Ziel. Und genauso macht er es auch mit jedem von uns. Ja, ich habe schon am Anfang gesagt, für mich ist die Kernbotschaft des Buches Ruth auch in diese Zeit der Angst und der Bedrohung und des Sterbens die, dass Gott durch Tod und Leid und Trauer und Schmerz in neues Leben, in Freude, in Liebe, Hoffnung und Zukunft hineinführt. Denn genau so beginnt und endet das Buch Ruth. Es fängt damit an, dass eine Frau ihren Mann verloren hat, ihre Söhne verloren hat und nur noch ihre Schwiegertöchter, die auch noch aus dem Ausland sind, aus einer fremde Sprache sprechen, von Hause aus bei sich hat. Und sie ist so traurig und enttäuscht, dass sie ihren Namen umändern will in den Namen Bitterkeit, weil das ihr Leben spiegelt. Und auch die junge Frau Ruth hat 10 Jahre darauf gewartet, ein Kind zu bekommen und ist kinderlos geblieben. Sie hat ihren Mann verloren, sie hat eine fremde Schwiegermutter, sie ist wirtschaftlich nicht abgesichert, sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ihr Leben ist gezeichnet von Leid, von Trauer und Tod, wie es jetzt manchen Menschen auch geht, die von diesem Virus getroffen sind. Aber Gott hat mit diesen beiden Frauen einen wunderbaren Weg. Und das Ende ist Freude und ein neugeborenes Kind und Liebe und Hoffnung für diese Menschen, die Gott vertraut haben. Und so wird Gott es mit jedem machen, der sich ihm anvertraut. Das ist für mich die Kernbotschaft dieser Geschichte. Aber wie geht Gott diesen Weg von der Trauer zur Freude, vom Sterben zum Leben, von der Einsamkeit zur Gemeinschaft, von der Angst in die Freiheit? Wie macht er das? Was ist der Schlüssel zu diesem Weg? Und da habe ich sozusagen 5 Besonderheiten identifiziert in der Geschichte von Ruth, die uns auch von Gott an die Hand gegeben werden. Die erste Besonderheit ist der Glaube. Das ist vielleicht das Wichtigste. Ruth vertraut dem Gott Israels. Sie sagt in Kapitel 1, Vers 17, dein Volk, Naomi, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Der Herr tue mir dies und das. Ich vertraue mich, Jahwe, dem Gott Israels an. Sie vertraut auf den Gott, der seine Geschichte mit Abraham begonnen hat und der in Jesus sein Gesicht gezeigt hat. Das ist ihr Glaube. Ruth glaubt an Gott. Und sie kommt zu diesem Glauben, den sie vermutlich von ihrer Schwiegermutter und ihrem verstorbenen Mann kennengelernt hat und auch die ganzen Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob, die sie ihr erzählt haben. Aber es ist nicht nur der Glaube der Ruth, sondern es ist auch der Glaube ihres zukünftigen Ehemannes Boas. Als Boas ihr das erste Mal begegnet und erfährt, wie ihre Geschichte war, wie sie ihre Heimat verlassen hat, um ihrer Schwiegermutter Naomi beizustehen, da sagt er zu ihr, dein Lohn möge vollkommen sein beim Herrn, bei Jahwe, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, damit du unter seinen Flügeln Zuflucht findest. Das ist interessant. Er nimmt die Dinge nicht einfach so, wie sie sind. Ja, das schockiert mich auch bei vielen kirchlichen Stellungnahmen im Augenblick, dass sie diese Krise nicht in Beziehung zu Gott setzen, dass sie nicht fragen, was will der Herr uns damit sagen? Wo möchte er uns auch korrigieren? Wo ist vielleicht seine harte Pädagogik darin? Wo möchte er etwas zurechtbringen in unserem Leben? Sondern sie betrachten es rein säkularistisch und es geht immer nur um Abwägung von Nutzen und Gefahren und medizinische Maßnahmen. Aber wo ist Gott in der Sache? Was ist die Botschaft Gottes in dieser Situation? Das muss doch unsere Frage sein als Christen. Und genau diese Frage stellt Boas und er gibt schon eine Antwort. Er sagt, deine Not ruht, die ist dafür gekommen, damit du Zuflucht findest unter den Fittichen, unter den Flügeln des Gottes Israels. Interessant, er benutzt das Bild eines weiblichen Adlers, der seine Jungen unter seinen Flügeln birgt. So kannst du unter die Arme Gottes fliehen. Gott nimmt dich in der Not unter seine Arme. Das ist die Botschaft, der Glaube des Boas jetzt an uns alle und an Ruth damals. Wir sehen überhaupt, wie Boas vorbildlich ist in seinem Glauben, wie er seine Arbeiter segnet. Hast du schon deine Mitarbeiter im Betrieb gesegnet? Hast du schon für sie gebetet? Er segnet seine Mitarbeiter und sie sind froh, als sie ihn sehen. Sie freuen sich über ihren Chef. Sie fühlen sich nicht blöd kontrolliert oder schlecht behandelt, sondern sie sind glücklich, als sie ihn sehen und sie wünschen ihm Gottes Kraft und Segen. Und er sorgt für seine Arbeiter. Er ist mit ihnen. Er sorgt dafür, dass es ihnen gut geht. Und schließlich später in Kapitel 3, Vers 10 sagt er auch, lobt er auch den Glauben von Ruth und sagt, gesegnet bist du vom Herrn, von Jahwe. Du hast deine Liebe immer mehr gezeigt. Er merkt, das ist von Gott, dass jemand Liebe hat und sie weitergibt an andere, an seine Schwiegermutter und an andere Menschen, für die er da ist. Der Glaube von Ruth und von Boas ist der Schlüssel. Und wir sehen hier, dass Ruth, die Moabiterin, zum Glauben an den Gott Israels kommt, ist von Anfang an im Plan Gottes. Deshalb taucht sie auch auf in Matthäus 1, ihr könnt das mal nachschauen, im Stammbaum von Jesus. Da tauchen zwei Frauen auf, obwohl sonst nur Männer genannt sind, und das sind beides heidnische Frauen, nämlich Rahab aus Jericho und Ruth, die Moabiterin. Diese Frauen zeigen, dass Gott von Anfang an die ganze Menschheit im Blick hat und nicht nur das Volk Israel. Sondern Gott sagt, in dir, Abraham, werden einmal alle Völker gesegnet werden, die biologisch von dir abstammen und die geistlich von dir abstammen, weil sie an meinen Sohn, an den Messias Jesus glauben, in der Weise, wie du, Abraham, mir vertraut hast. Der Glaube an den Gott Israels rettet die Völker. Das sehen wir schon hier bei Ruth. Sie kommt zum Glauben an den Gott Israels. Sie sucht Zuflucht in ihrer Trauer, in ihrer Not und sie findet sie bei Jahwe, dem Gott Israels. Der zweite Punkt, der ein Schlüssel ist für diesen guten Weg, den die beiden geführt werden, ist ihre Integrität, ihre Anständigkeit, würde man auf Deutsch sagen. In einer verrotteten Umwelt, wo man sich gegenseitig bestiehlt und überfällt, sind sie ein Beispiel von moralischer Integrität. Leute, die ehrlich sind, die gerade sind, die aufrecht sind, auf die du dich verlassen kannst, die für andere Leute da sind. Ich habe euch ja als Gemeinde diese Rundmail geschickt und da ist auch ein Bericht dabei, den ich übersetzt habe von der englischen Seite Gospel Coalition über das Verhalten der Christen in den ersten Jahrhunderten, wenn Seuchen kamen. Und in diesem Bericht über das Verhalten der Christen in der Zeit der Seuche, das ist sehr bewegend. Diese Leute machen einen Unterschied. Während in einer Gesellschaft Leute einander überfallen in Zeiten der Seuche und des Mangels, einander wegnehmen, was sie an Vorräten haben, nur auf sich selbst bezogen sind, haben die Christen in diesen Notzeiten sich für andere eingesetzt. Genauso wie es jetzt eine Initiative hier aus unserer Gemeinde gibt, das wissen die meisten noch gar nicht, die werden wir noch bekannt machen, für alte Menschen einzukaufen, damit sie nicht ihr Haus verlassen müssen in dieser gefährlichen Zeit. Also Christen denken nicht an sich selber, sondern sind gerade auch in der Not für andere da. Und diese Integrität kann man bei Ruth und Boas auch sehen. Ruth wäre es ja viel besser gegangen, wenn sie in ihrer Heimat einen neuen Mann geheiratet hätte. Aber sie ist mit ihrer Schwiegermutter gegangen in deren Heimat und hat wie eine Sklavin gelebt und für sie gesorgt. Und wir sehen in Boas einen Chef, der seinen Mitarbeitern dient, der sie beschützt, und der einen geraden Weg geht, der für seine Knechte sorgt. So sind die beiden auch zueinander übrigens. Ein schönes Bild für eine christliche Ehe. Ich war ganz beeindruckt und auch ein bisschen beschämt, dass der Boas, als er sie noch gar nicht kannte, hier könnt ihr das nachlesen, Kapitel 2, Vers 14, erstmal ihr gesagt hat, dass er sie beschützt und seine Leute warnt, sie anzurühren. Das war anscheinend nötig. Das zeigt, was das für Verhältnisse waren, ja. Naomi und Boas müssen ihr sagen, geh auf kein anderes Feld. Als alleinstehende Frau bist du hier nicht sicher in diesem Land. Und Boas beschützt sie und er geht dann sogar hin und bringt ihr geröstete Körner, bis sie satt wurde. Also er hat seiner Frau Essen gemacht. Ne? Also sie war noch nicht seine Frau, aber kein Wunder, dass sie sich dann nachts an seine Füße gelegt hat. Sie hat eben gemerkt, das ist ein Mann, der mir Essen macht, der mich lieb hat, der für mich sorgt, auf den ich mich verlassen kann. Mir fällt gerade noch ein, ich habe ein junges Pärchen hier küssend getroffen aus dem Aufwendgottesdienst. Sie haben ein bisschen gelacht, dass sie dabei ertappt wurden. Und da habe ich gesagt, zu ihr gesagt, naja, das ist schon schön, euch beide hier so zu sehen. Und da hat sie gesagt, ja, den werde ich heiraten, bei dem geht's mir gut. Ne? Also sie weiß, bei dem geht's mir gut. Und das wünsche ich jeder christlichen Frau, dass sie das sagen kann, so wie Ruth über ihren Boas. Bei dem geht's mir gut und natürlich auch umgekehrt. So waren die beiden integer in ihrer Persönlichkeit. Sie haben füreinander gesorgt und auch für die Menschen, die ihnen anvertraut waren. Sie waren achtsam füreinander, sie haben gesehen, wie es dem anderen geht und sind darauf eingegangen. So soll christliche Familie aussehen, dass auch Kinder für ihre Eltern sorgen, Eltern für ihre Kinder. Und schließlich ein dritter Punkt, der auch hier dazu beiträgt, dass diese Geschichte so gut ausgeht. Es sind die wunderbaren Fügungen Gottes im Leben. Ich habe einen Freund, Bernhard, der erlebt dauernd solche Sachen, wie Gott solche Dinge zufallen lässt, ihm zufallen lässt, Fügungen, wo ausgerechnet die Dinge so zusammenpassen, wie sie sein sollen. Ich bin gestern, nachdem wir hier alles vorbereitet haben und ich über 50 E-Mails geschrieben habe wegen Corona-Anfragen, nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Ich war so durch den Wind, ich bin einen falschen Weg mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und nur dieser falsche Weg hat dazu geführt, dass ich Gabi getroffen habe, die sonst heute nicht am Beamer säße, weil sie gedacht hat, der Gottesdienst fällt aus. Also solche Sachen passieren im Buch Ruth reihenweise. Gott macht sowas. Ausgerechnet der Acker, auf den Ruth zufällig geht, ist der Acker von Boas, der entfernt mit ihrem verstorbenen Mann verwandt ist und der deshalb ein Vorrecht hat, sie zu heiraten. Ausgerechnet der Mann, der sie zuallererst hätte heiraten dürfen nach israelitischem Recht, schlägt das Angebot aus, weil er was anderes vorhat. Und ausgerechnet Ruth, die Frau, die 10 Jahre unter Leiden nicht schwanger wurde in ihrer ersten Ehe, wird sofort schwanger, nachdem sie Boas geheiratet hat. Lauter wunderbare Fügungen Gottes. Man könnte fast als Überschrift über das Buch schreiben, wie es bei Josef heißt, die Menschen haben es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Gott macht es gut mit dir, wenn du ihm vertraust. Das ist die Message vom Buch Ruth. Und noch ein Punkt ist mir aufgefallen, und zwar ist das Buch Ruth gerade für uns jetzt in der Situation, wo viele Menschen aus fremden Ländern zu uns gekommen sind und wir daran arbeiten, auch als Gemeinde sehr daran arbeiten, sie zu integrieren. Das Buch Ruth ist eine Geschichte von gelungener Integration. Man muss sich mal klar machen, die Moabiter, zu denen Ruth gehörte, waren verhasste Feinde Israels. Der Krieg mit ihnen war ganz kurz vorbei und man wusste nicht, wann der nächste Krieg mit den Moabitern ausbricht. Und eine Frau von diesem Volk kommt jetzt hier nach Bethlehem. Und du kannst eigentlich erwarten, dass ihr eine Menge Feindschaft entgegenschlägt, aber davon merken wir kein bisschen. Sie wird gastfreundlich aufgenommen. Wir hören nirgends ein Pauschalurteil über diese Moabiterin, so nach dem Motto, alle Araber oder alle Griechen oder was auch immer sind böse und die haben hier nichts zu suchen. Ja, so wie ich es gehört habe, als ich aus Tansania im Zug saß, Hauptsache du bringst die Neger nicht hierher, die sind faul. Ja, das war eine schöne Begrüßung. Ruth bekommt sowas nicht zu hören. Ruth wird herzlich aufgenommen und es wird geschaut, wer sie als Person ist. Und sie wird nicht pauschal subsumiert unter irgendein Klischee über ihr Volk. Das ist die eine Seite der Integration, diese Gastfreundschaft, diese offenen Herzen, die wir auch bei Christen immer wieder erlebt haben in den letzten Jahren und die gut sind. Aber auch auf der anderen Seite funktioniert die Integration. Ruth als Fremde, als Migrantin würdigt die Sitten und Gesetze Israels. Sie würdigt das Gastrecht und sie liebt das jüdische Volk. Sie liebt die Juden. Das ist doch ein gutes Aufnahmekriterium, Liebe zum jüdischen Volk. Und sie dient ihrer Schwiegermutter, sie arbeitet für ihren eigenen Lebensunterhalt und für den anderer Menschen. Und so in diesem Miteinander kann Integration gelingen. Und deshalb ist Ruth auch im Stammbaum des Messias. Sie ist Teil des Volkes Israel geworden. Sie ist perfekt integriert, weil es von beiden Seiten stimmte. Und schließlich, das Ende des Buches Ruth zeichnet ihre Lebensgeschichte ein in die große Rettungsgeschichte Gottes mit seiner Menschheit. Es wird nämlich berichtet, dass Ruths Sohn Obed Isai zeugte und Isai zeugte David. Also der Sohn der Ruth war der Großvater von David, von König David, der König des Alten Bundes, der Mensch, der Prototyp des Messias war, den Gott senden würde. Das zeigt, ihre kleine Lebensgeschichte, scheinbar so unbedeutend, mit all ihren Brüchen, mit ihren Niederlagen, mit ihren Verlusten, mit ihren Schmerzen, all das gebraucht Gott für seine große Rettungsgeschichte mit der Menschheit. Ist das nicht eine großartige Botschaft für uns alle? Auch deine kleine Lebensgeschichte mit allem, was darin schwer ist und unverständlich und notvoll, das gebraucht Gott. Denk bloß nicht, du seist unwichtig. Die kleine Treue macht Gott groß. Ich denke an die Missionare, die nach Tansania kamen vor 125 Jahren. Zwei von ihnen haben gar nicht mit den Afrikanern gesprochen. Sie wurden sofort mit Speeren in ihren Zelten getötet, ehe sie überhaupt etwas sagen konnten, weil sie für Spione gehalten wurden. Aber jetzt, Jahrzehnte später, geht ihre Saat auf und 7 Millionen Menschen glauben an den Gott Israels, glauben an Jesus in Tansania. Du wirst schwerlich eine Stunde in Tansania rumlaufen können, ohne dass dir in irgendeiner Weise die Botschaft von Jesus begegnet. Das ist die Frucht dieser Missionare. Sie gehen hin mit Weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Die Ernte ihrer Tränensaat ist groß. Und das gilt für die und das gilt auch für uns. Und es gilt, egal ob Gott uns wunderbar bewahrt in dieser Seuche, ob er uns sterben lässt oder ob er uns vor der Infektion beschützt. Auf jeden Fall hat Gott einen gnädigen, guten Weg mit uns. Das ist übrigens ein Unterschied zwischen der Zeit des Alten Bundes im Alten Testament und der Zeit des Neuen Bundes, in dem wir stehen. Im Alten Bund, bei Ruth, bei Hiob, bei David, bei Jakob, sehen wir, dass Gott noch in ihrer Lebenszeit ihr Unglück wendet und in Freude, ihre Trauer in Freude verwandelt und ihre Asche in Schönheit. Aber bei uns wird es oft erst so sein, dass wir dann, wenn wir bei Jesus sind, diese Verwandlung erleben. Dennoch bleibe ich stets bei dir, heißt es im Psalm, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand und nimmst mich am Ende in deine Herrlichkeit auf. Er wird deine Trauer in Freude verwandeln und er gibt dir Schönheit für Asche. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre deine Herzen und eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.